Wahlkämpfer werden angegriffen, Personen verächtlich gemacht, Plakate zerstört, Infostände abgesagt. Die Nerven liegen blank, gut zwei Wochen vor der Bundestagswahl. Und seit den Parlamentssitzungen in der letzten Woche, in der die AfD gemeinsam mit der Union abgestimmt hat, da ist die Stimmung besonders gereizt, die politischen Lager unversöhnlich. Der Ton vor allem in den sozialen Medien rau und rechthaberisch. Es gibt laute Demos statt respektvoller Debatten. Und dann nach der Wahl, wie wird aus der Empörung ein konstruktives Miteinander? Die aufgeheizte Gesellschaft, wie viel Streit muss man aushalten? Unser Thema heute.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen aus Berlin. Das sind meine Gäste. Florian Schröder ist bei uns, Kabarettist und Autor. Und eines seiner Bücher heißt Schluss mit der Meinungsfreiheit. Ich begrüße Sigmund Gottlieb. Er ist Publizist und er war 22 Jahre lang Chefredakteur des Bayerischen Fernsehens und ist Autor des Buches So nicht, Klartext zur Lage der Nation. Helene Bubrowski ist stellvertretende Chefredakteurin von Table Media. Und sie hat das Buch geschrieben, Die Fehlbaren. Da geht es um Fehlerkultur in der Politik. Und wir haben noch einen Herrn Schröder, nämlich Wolfgang Schröder, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Kassel, Vorsitzender der Denkfabrik, das Progressive Zentrum. Herr Schröder, Florian Schröder, aus der Sicht eines Kabarettisten, wie schaut man da auf diese vergangene Woche, die ja für so viel Wirbel gesorgt hat? Haben Sie da jede Menge Stoff für Ihre Programme bekommen?
Ja, selbstverständlich. Also das ist natürlich eine traumhafte Situation, dass man diese Konstellation erlebt, dass das passiert. Da gucke ich natürlich mit dem beruflichen Auge mit großem Interesse und großer Freude drauf, wenn sich alle so dermaßen aufregen. Und wenn da plötzlich so ein Friedrich Merz kommt und zeigt, er ist doch so ein Teilzeit-Trump in seinen Ansagen, dann sage ich natürlich, gib mir mehr. Persönlich finde ich es eine ziemlich erschreckende Entwicklung und hätte nicht gedacht, dass so viel Verlogenheit und so viel Pseudo-Entschlossenheit wie bei Merz und vor allem solche Überschneidungen, wie sie jetzt mit der AfD möglich waren, so schnell möglich werden. Das hätte ich nicht erwartet.
Aber auf der anderen Seite gab es ja auch wenig Konstruktives. Also man hat es ja nicht zusammen geschafft. Ist das nicht ein Armutszeugnis dann?
Naja, Friedrich Merz hat alle anderen erpresst. Das war ja der Grundzug. Er hat gesagt, das ist mein 5-Punkte-Plan und der wird nur so realisiert. Und in dem Moment, in dem ich alle Beteiligten erpresse, kann ich mir nicht wünschen, dass es konstruktiv läuft. Das war ja das, was ich nie verstanden habe. Warum macht er nicht den gleichen 5-Punkte-Plan und sagt, das ist das, was ich umsetzen möchte und ich suche Partner, mit denen ich das machen kann. Wenn man aber sagt, das sind die 5 Punkte und über die rede ich nicht. Ich habe auf der Bühne den Witz drüber gemacht, das sind die Leute, die beim Online-Dating ewig Single bleiben. Und genau das war das Verhalten. Und das ist ja keine Voraussetzung für konstruktives Miteinander.
Okay. Herr Gottlieb, hat Sie das so an alte Zeiten erinnert? Man hat ja oft gesagt, ja früher, da wurde viel mehr gestritten im Parlament. Also erinnert man sich immer an Strauß und an Wehner. Also war das so Zoff im Bundestag wie damals?
Also ich fand, das war kein Zoff diesmal. Das war auch keine herausragende Debatte. Es war eine normale Debatte, zum Teil unterdurchschnittlich, zu vielen Teilen durchschnittlich, sehr viel mehr nicht. Natürlich gab es früher bei Wehner, bei Strauß, bei vielen anderen, bei Helmut Schmidt ganz, ganz starke Einlassungen in die Debatten, aber die waren auf einem Niveau, die haben wir jetzt nicht mehr, diese Debatten auf diesem Niveau. Aber ich würde natürlich unserem lieben Herrn Schröder schon an einer Stelle widersprechen. So alles, was der Friedrich Merz da sozusagen eingeführt hat in diese Debatte, war ja nicht ohne und war nicht schlecht. Er wollte also den Lackmustest noch vor der Wahl, natürlich auch aus taktischen Gründen, ist überhaupt keine Frage, ist ja auch nicht unanständig, aus taktischen Gründen 3 Wochen vor der Wahl ein solches Thema zu setzen, weil er wusste, das bewegt die Leute. Und die Umfragen, die haben nicht mehr gestimmt, die gesagt haben, das ist jetzt plötzlich auf Platz 3 gesprungen, dieses Thema.
Das Thema Migration.
Also, das hat alles nicht mehr gestimmt. Insofern war seine Einlassung richtig und sein Ergebnis ist misslungen. Das können wir vielleicht dann noch besprechen. Das ist das Problem.
Mhm. Jetzt aber unabhängig von dem Thema Migration würde ich ja gerne noch mal darüber sprechen, wie es den Ton verschärft hat. Wir haben ja dann gesehen, dass es auf einmal Demos gab in Berlin, hier 160.000 Menschen auf der Straße, die gegen Merz auch protestieren. Frau Bobrowski, wie sehr hat diese Debatte, auch dieser, wie Söder sagte, steile Move von Merz, jetzt zu einer Verschärfung des Tons und des Miteinanders und des klassischen Wahlkampfs geführt?
Ja, also Demonstrationen gegen eine demokratische Partei, mit der man möglicherweise, also waren ja auch Grüne dabei, mit der man möglicherweise koalieren will, ist, würde ich sagen, nicht der richtige Weg. Was ich aber schon richtig finde, ist, dass innerhalb der Demokratie gestritten wird. Und zwar nicht immer nur die AfD streitet mit dem Rest, sondern auch die anderen Parteien haben unterschiedliche Vorstellung und werben für ihre Vorstellung. Ob man ein Thema wie Migration, das ja aus verschiedenen Gründen schwierig ist, rechtlich, politisch und so weiter, ob man da 3 Wochen vor der Wahl dieses Thema aufmachen muss, ist, ich finde, ein so offensichtlicher Aktionismus, dass es am Ende sagen die Leute, okay, Berlin hat sich wieder 10 Tage aufgeregt mit dem Ergebnis, es gibt einen Entschließungsantrag ohne Wirkung und ein Gesetz, das keine Mehrheit gefunden hat. So, also das macht keine Lust auf Politik. Die Wahrheit ist auch, das habe ich jetzt von Abgeordneten gehört, dass diese Aufregung in Berlin auch ein bisschen in Berlin geblieben ist und nicht so sehr in die einzelnen Wahlkreise. Also da sind die Leute, wir werden jetzt sehen, was die Umfragen ergeben, aber es kann gut sein, dass sich das gar nicht so stark ausschlägt, aber diese Aufregung in Berlin war schon sehr groß und ich finde, Aufregung ist jetzt auch nicht schlecht. Also
Sie sagen, Aufregung ist gar nicht ganz gut und Streit ist auch ganz gut, aber Herr Schröder, können wir eigentlich noch wirklich, ist Teil der Demokratie, aber können wir wirklich noch um die Sache richtig streiten? Oder man merkt ja jetzt, es geht gegen Merz als Person, dass Wahlkämpfe angegriffen werden, dass man sich nicht mehr traut, Infostände aufzubauen, all das, das geht doch dann zu weit.
Absolut. Die ideale Vorstellung ist ja, dass der Wahlkampf ein Ideenwahlkampf ist, um die beste Idee, wie man diese Republik gestaltet, mit den besten Antworten. Man ist davon ausgegangen, das Migrationsthema ist wichtig. Es gab aber Vorfestlegungen, dass man doch versuchen sollte, das Thema rauszuhalten, weil man eben weiß, dass das schnell entzündet, polarisiert, dass man sich konzentriert auf die Frage der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit dieser Republik, wo ja große Probleme zu bewältigen sind. Und wir haben aber dann erlebt, dass der Spitzenkandidat der Union einen anderen Kurs eingeschlagen hat. Und das war insofern erstmal sehr wirkungsvoll, weil diese eingeschlafene Wahlkampf dann auf einmal eine Dynamik und eine Aufmerksamkeit erhalten hat, die ich mir in dieser Woche nie hätte vorstellen können. Und mit dieser Aufmerksamkeit ist dann eine Polarisierung eingetreten, die nicht mehr um die Sache ging, sondern es ging um die Frage, darf man mit der AfD ein solches Vorgehen einschlagen? Ist es angemessen, dass man die politische Mitte so erpresst, ist es angemessen, dass man die eigene Partei erpresst. Das muss man ja auch sehen, weil Wahlkampf ist ja immer Diktatur auf Zeit, sodass also die Mitglieder der Partei keine Möglichkeit haben zu sagen, also hör mal zu, haben wir doch eigentlich anders vereinbart, sondern die müssen dann sagen, na, irgendwie ist das schon okay. Aber die
haben jetzt Herrn Merz auch sehr gefeiert auf dem Parteitag.
Ja, ja, absolut, müssen sie.
Das gab es schon, ne? Also am letzten Freitag im Bundestag immerhin 12 CDU-Abgeordnete.
Ja, aber ja, gut, das haben wir natürlich Frau Merkel zu verdanken, die dort ja auch ihre Positionen gesetzt hat. Das war die alte Abrechnung mit Friedrich Merz, überhaupt keine Frage. Und da muss ich, wenn ich das sagen darf, da muss ich jetzt wirklich ein klares Wort sagen. Wenn ich mir die letzten Kanzler dieser Republik anschaue, korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist. Ich kenne keinen, weder Gerhard Schröder noch irgendeinen anderen, der dann sozusagen bei einem Nachfolger oder möglichen Nachfolger oder Nachfolger nachgetreten hätte, so wie das die Kanzlerin jetzt gemacht hat. Ja, also bei mir kam kurz der Gedanke auf zu sagen, ja, möglicherweise eine laue Werbung noch für das Buch. Ne?
Okay. Ja, wobei man ja, egal was man davon hält und ob der Move von Merkel jetzt schlau war oder nicht, ist eine ganz eigene Frage. Wobei man sagen muss, sie hat ausschließlich die Verfahrensweise kritisiert. Sie ist nicht auf den Inhalt eingegangen, sondern sie hat gesagt, das, was Merz früher sagte, nämlich vor wenigen Monaten, das ist staatspolitisch verantwortlich. Das, was er jetzt tut, nicht. Und das ist eine rein formale Äußerung. Es ist keine inhaltliche Äußerung.
Ja, aber sie wollte ihm einen mitgeben. Ne?
Ja, aber das ging ja von ihm aus. Sein ganzer Ehrgeiz erscheint mir zu sein, Merkel eins reinzuwirken. Deshalb macht er das. Er versucht sich von ihr unbedingt abzusetzen. Sie ist sein Schatten und da will er endlich raustreten und deshalb macht er solche Aktionen. Weil das wollte ich auch zu dem, was Sie vorhin sagten, noch anmerken. Der Punkt ist ja, dass er noch wenige Wochen vorher genau das Gegenteil gesagt hat. Also ne, er hat gesagt, niemals mit denen. Wir müssen uns einig sein, niemals mit denen. Und dann plötzlich nimmt man es in Kauf. Und das ist Unglaubwürdigkeit pur. Und da eine Chance drin zu sehen und zu sagen, das ist das Momentum, was jetzt die Menschen bewegt. Ja. Das ist nach dem Tod eines Zweijährigen genau der Zynismus, den sonst das konservative Lager gerne allen anderen vorwirft.
Wenn ich das kurz einordnen darf, das Interessante an diesem Move war ja, dass er gewissermaßen dem Vorgehen von Roland Koch von 1999 glich. Damals hat Roland Koch in der tiefsten Defensive eine Kampagne gegen die doppelte Staatsbürgerschaft entfacht, die Rot-Grün auf die Tagesordnung gesetzt hat. Er war erfolgreich. Und Koch ist Berater von Merz und er ist Teil des Andenpaktes. Und da kommt Ihr Punkt. Gewissermaßen haben wir eine Wiederauferstehung des Andenpaktes en miniature und des Versuches, die Zeit auf 2002 wieder zurückzudrehen und zu sagen, so, jetzt können wir neu starten.
Aber man könnte es ja auch positiv sehen und sagen, jetzt weiß man wieder, es gibt klar zwei politische Lager, Rot-Grün und die Union auf der anderen Seite. Ist das nicht auch was Positives, dass man einfach weiß jetzt sozusagen, wo man das dass man da die Auseinandersetzung hat?
Das würde ich unbedingt sagen, natürlich. Also, dass es da eine stärkere Polarisierung braucht, klar. Und ich bin der erste Fan einer entschiedenen konservativen Partei. Aber ich finde es fatal, wenn eine konservative Partei solche Mehrheiten akzeptiert, wie es die CDU getan hat. Dass wir da klare Fronten haben, dass die Leute wissen, woran sie sind, wunderbar, finde ich sehr gut. Aber man kann da auch eine andere Grenze ziehen. Und ich hatte übrigens in den Wochen, bevor das war, den Eindruck, dass Merz sehr gut agiert. Beispielsweise sein Statement nach Magdeburg war hervorragend. Ja. Da dachte ich, wow, das ist das Entdeckt. Ja, hier wird einer zum Staatsmann. Hervorragend.
Und ist jetzt die Stimmung sozusagen vergiftet? Wir haben ja jetzt auch, die Wortwahl war ja dann sehr stark im Bundestag. Also ging es um Lügner. Der Thorsten Frey hat zu Anna Baerbock gesagt, sie würde lügen, wenn ich richtig sehe. Münzenich hat vom Tor zur Hölle gesprochen. Frau Bobrowski, was bedeutet das, dass diese Wortwahl so scharf gewählt ist?
Das haben wir ja schon vorher gehabt, ne? Beim Bruch der Ampel unter den Ex-Koalitionären, sittliche Reife, wie Scholz über Christian Lindner sprach, auch nachdem er ihn entlassen hatte. Also so, das ist jetzt eine Frage, ob man, ich denke manchmal, ich frage mich wirklich, ob das so schlimm ist, weil wir im Alltagssprachraum, also ich denke an unsere Redaktion, wobei wir da sehr zivilisiert miteinander umgehen, aber dass man sich mal ärgert über jemanden und das dann auch sagt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Worthülsen, also wenn es nur noch so ein Politsprech ist, der von allen Justiziaren, Kommunikationsberatern und so weiter glattgebürstet ist, also das, was man so gemeinhin als Betonsprache benutzt, ja, also bloß nicht angreifbar machen und immer sagen, ein bisschen ist es richtig, aber ich da gebe zu bedenken, das erreicht die Leute auch nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, eine Art von Authentizität, das heißt nicht, dass man sich beleidigen soll, wenn der strafrechtliche Bereich beginnt, aber ein klarer Schlagabtausch zu sagen, das ist meine Position und die finde ich richtig und die verteidige ich auch. Ich glaube, dass, da bin ich ganz bei Florian Schröder, dass dieses Konsensuale, was wir ja unter Angela Merkel gesehen haben und was ja eine der Wurzeln auch der AfD ist, Alternative, ja, eine Alternative zum Rest, das stimmte natürlich so nicht, das ist übertrieben, dass es keine Alternativen gab, aber die Wahrnehmung, ich erinnere mich, bevor die AfD in den Bundestag kam, da saßen da vier Parteien und im Grunde genommen gab es
so grob. Sehr einig.
Der GroKo hatte zwei Drittel Mehrheit oder sowas.
Also müssen wir eigentlich
langweilig. Ja.
Weil man natürlich eines hinzufügen muss, durch die AfD ist natürlich schon ein anderer Ton in dieses Parlament hineingekommen, der uns nicht gefallen kann, der niemandem von uns gefallen kann. Das ist ein Stück Verrohung der politischen Debatte, der von der AfD ausgeht. Wenn ich mir die anderen Teile des Parlaments, die ja nun schon sehr viel länger tätig sind, anschaue, dann ist das eigentlich ein durchschnittliches Niveau der Auseinandersetzung.
Aber vielleicht auch ein bisschen langweilig.
Schwach.
Ja, das ist nämlich die Frage. Müsste man nicht auf eine andere Art streiten, Herr Schröder? Was würden Sie sich da manchmal wünschen, auch im Parlament, die ja dann so auch ein Beispiel, Vorbild sein könnten für politische Diskussionen in der Gesellschaft?
Welche Art von Streit wäre da eigentlich sinnvoll?
Ich würde sagen, ein Streit, der hart in der Sache ist, der aber mit einem rhetorischen Niveau, im besten Fall mit dem Florett ausgetragen wird. Das ist natürlich jetzt fast schon ein heiliger Wunsch, der im Parlament kaum durchsetzbar ist. Aber schön wäre das natürlich schon, wenn da Leute stünden, die das Ganze mit einer von mir aus auch mal deftigen oder härteren Rhetorik garnieren. Why not? Also ich fand auch die Debatte, als Olaf Scholz von sittlicher Reife sprach oder Ähnliches, und Christian Lindner bashte, als es dann hieß, das ist nicht kanzlerlike. Also man beschwert sich 3,5 Jahre, dass der Typ den Mund nicht aufkriegt und jetzt macht das. Also dann müssen wir uns entscheiden. Dann müssen wir uns entscheiden. Also dann habe ich lieber einen Scholz, der auch mal draufhaut, als einen, der gar nichts sagt. Und wenn man das mit einem gewissen Niveau tut und mit einer Schärfe, dann ist das, dann kann das durchaus gelingen.
Und wie gesagt, das war ja früher auch schon der Fall und da hat sich nichts geändert. Was sich geändert hat, sage ich noch einmal, ist das Niveau. Und wenn Sie sich in diesem Parlament anschauen, dann haben wir, korrigieren Sie mich, 4 starke Rhetoriker. Das ist Friedrich Merz, der diesem Parlament wieder Leben eingehaucht hat und der die Debatten wirklich spannend gemacht hat und der den Olaf Scholz herausgefordert hat. Das ist Christian Lindner, wobei ich da die Grenze zwischen Rhetorik und Eloquenz fließend sehe. Ja, das ist eben oft sehr eloquent, aber rhetorisch nicht ganz so stark. Dann sehe ich den Gregor Gysi und dann sehe ich noch den Jens Spahn. Und dann hat sich's für mich eigentlich schon in diesem Parlament, was rhetorische Kraftakte angeht.
Also wenn man sich mal Debatten im britischen Unterhaus anschaut,
das macht ja absolut.
Genau, das haben wir. Die können das auch anders, lernen das auch anders. Und das ist ja ein wirklich heftiger, deftiger Schlagabtausch. Ich bin ja Juristin und bin deswegen immer sehr dafür zu haben, dass man sich deftig streitet, wie man das ja vor Gericht auch tut, und danach, dass dieser Streit nicht nachwirkt, sondern das ist ja eine Art von professionellem Streit. Man muss danach nicht beleidigt sein und dann irgendwie sich 100-mal entschuldigen, sondern, und so sehen wir es ja im Bundestag in Wahrheit auch, dass die dann hinterher manchmal zur Bank gehen und sagen, ich musste das jetzt so machen.
Genau,
so.
Soll ja am Donnerstag auch ein Treffen gegeben haben mit CDU und grünen Politikern.
Und das ist ja, ich glaube, das bringt uns vielleicht ein Stück näher zu dieser Grundfrage, nämlich, dass wir diesen Arena-Gedanken etwas verlernt haben, nämlich, dass Parlament eine Arena ist und dass das nach eigenen Gesetzen funktioniert. Und ob man danach bei Laschet zu Hause ist oder bei Baerbock zu Hause und ob man Wein trinkt oder nicht, ist völlig egal. Das gehört zum Geschäft. Punkt. Ja. Es geht um das, was in der Arena passiert. Aber dadurch, dass wir in den vergangenen Jahrzehnten eine Entwicklung dahin genommen haben, dass wir keine öffentlichen Rollen mehr kennen, sondern nur noch private. Also alles muss authentisch sein, alles muss privat sein, alles muss echt sein. Dadurch haben wir ein bisschen diese Welten verloren und dadurch wird alles persönlich genommen und dadurch sind alle ständig beleidigt und haben das Gefühl, der andere hat was gesagt, was gar nicht geht, statt zu sehen, was ist denn der Raum, wo er das sagt.
Natürlich auch uns Medienmenschen von Fall zu Fall ganz gut, diese Maßstäbe nicht ganz so streng anzulegen, wie wir es jeden Tag und zu jeder Stunde tun, in völlig falsch verstandener Correctness. Ja? Also wir sollten das auch mit mehr Distanz beobachten, was dort abläuft.
Aber gehen wir mal vom Parlament auf die Straße und auf das, was Diskussionen außerhalb des Parlaments noch geführt werden. Jetzt haben wir diese Demos, Herr Schröder, da sind Leute, die regen sich auf. Da sagen viele, das ist ja total hysterisch, das ist total überzogen. Ist es das? Ist es eine hysterische, eine überzogene Reaktion?
Naja, wir haben einen Mangel an Emotionalität im politischen Betrieb. Und der ist wiederum bei einer Partei überaus geprägt, der AfD. Die beherrscht das Geschäft der Emotionalität. Insofern darf man schon zufrieden sein, wenn auch die demokratische Mitte Formen findet, wo sie sich emotional artikuliert. Sie darf aber nicht dies in der Erwartung tun, dass sie damit wirklich anschlussfähig ist an die anderen Teile der Bevölkerung. Das war ja die Beobachtung. Da war ein Aufstand, da war eine Behauptung derjenigen, die zum rot-grün-linken Lager gehören. Und im Vergleich zum Beispiel zu den Debatten und Demonstrationen nach der Korrektiventhüllung, die ja viel breiter gewesen ist, war das jetzt ein sehr enges Segment. Und davon ausgehend darf man als SPD, als Grüne, als Linke nicht die Erwartung haben, dass sich daraus wirklich ein Rückenwind ergibt. Weil der Rückenwind kann sich nur ergeben, wenn man einen eigenen Move inhaltlicher, emotionaler Art hinbekommt. Und alleine der Kampf gegen rechts, alleine die Positionierung gegen Merz kommt bei den Leuten nicht an. Da gibt
aber da haben da doch ziemlich viele Leute auf die Straße getrieben. Das fand ich schon interessant.
Ja, aber da gibt es Verschiebungen von der CDU zur SPD, von der SPD zur CDU, von der SPD zu den Grünen. Und im Aggregat, das können wir jetzt beobachten, ist das ziemlich eingefroren. Die Entwicklung der Union, das mag sein, dass die 2-3% nach unten gehen. Das war ja auch unsere Überraschung, weil der Merz hätte ja im Schlafwagen ins Kanzleramt fahren können. Und man fragt sich, warum nimmt er diese Wagnis auf sich, so den Ritt über die Rasierklinge zu probieren und dabei das Risiko einzugehen. Nicht nur, dass er seine eigene Partei enorm unter Druck setzt, sondern dass er vor allen Dingen den Druck in die demokratische Mitte so stark formuliert, dass am Ende ja sogar herauskommen könnte, es gibt Verhandlungen zwischen SPD und Union oder zwischen Grünen und Union, die sagen, wir machen liebend gern mit euch eine Koalition, aber ohne Merz.
Ich würde da trotzdem noch mal etwas grundsätzlicher fragen. Ist das, gerade bei dem Thema Migration, ist es ja auch sehr stark polarisiert in der Gesellschaft. Und da hat man das Gefühl, man ist entweder dafür oder dagegen, genauso wie man in der Ukraine-Politik, der eine ist Kriegstreiber, der andere ist Putin-Versteher. In diesen komplizierten Zeiten, Herr Schröder, brauchen wir diese einfachen Schubladen, weil alles andere, weil man es sonst nicht mehr hinkriegt?
Ich glaube, nein. Ich glaube, es geht auch ohne diese Schubladen. Das macht es natürlich einfach. Und man selbst macht es sich einfach. Und es ist sehr leicht, zu den Guten zu gehören, wenn man immer genau weiß, dass die anderen die Bösen sind. Und das ist wahrscheinlich ein Resultat der Komplexität dieser Auseinandersetzungen, dass dieses Wagnis Komplexität viele nicht bereit sind einzugehen, sondern lieber sagen, ich stehe hier, dann stehst du da, dann haben wir die Sache schnell erledigt. Aber eigentlich fängt es ja...
Dann müssen wir auch nicht mehr miteinander reden.
Genau. Eigentlich fängt es ja in den Graubereichen an. Wo könnte der andere vielleicht recht haben, obwohl er auf einer Seite steht, die nicht meine ist. Da
vielleicht
wird es ja spannend.
Machen, weil die Konfliktstruktur ist eine ganz andere. Weil wir haben eine Unterscheidung in der Konfliktsoziologie zwischen echten und unechten Konflikten. Echte Konflikte sind in der Regel Verteilungskonflikte. Die kann man lösen, die kann man transparent machen. Da kann am Ende ein guter Kompromiss herauskommen. Identitätskonflikte, Weltanschauungskonflikte lassen sich nur sehr bedingt in ähnlicher Weise lösen. Sie sind der Resonanzboden für unglaubliche Emotionen und am Ende für eine Pathologie und Blockade einer Gesellschaft. Mhm. Insofern ist die Hauptaufgabe, wenn ich das noch hinzufügen darf, wie kann man diese unechten Konflikte so transformieren, dass sie für eine Gesellschaft verhandelbar werden? Was ist die Bedingung der Verhandelbarkeit von solch fundamentalen Konflikten, die ja wirklich fundamental sind, die unsere Gesellschaft so unter Druck setzen, dass sie nicht nur Partei gegen Partei, sondern das läuft ja durch die Parteien.
Aber dann muss ich auch bereit sein zu verhandeln und miteinander und zuzuhören.
Ja. Also ich, Aufgabe von Politik ist Reduktion von Komplexität, auch von Medien. Alles ist viel zu kompliziert, als dass man das ohne irgendwelche Abstriche darstellen könnte. Ich beobachte aber eine wirklich übertriebene Reduktion von Komplexität. Also wir arbeiten nur noch mit 5-Punkte-Plänen. Jetzt Habeck hat immerhin mal 10, aber mehr auch, dann kann man schon den Leuten nicht zumuten. Und dann, wenn wir das zu Ende denken, sind wir irgendwann bei Donald Trump, der sagt, ich löse Konflikte in 24 Stunden über Nacht. Ja. Also das ist ja im Grunde intellektuell beleidigend, weil jeder weiß, dass das nicht stimmen kann. Auch die Migrationspolitik.
Aber er hat damit Erfolg.
Aber es ist ja, also, aber man produziert eben auch Erwartungen, die man nicht erfüllen kann. Und in der Migrationspolitik ist es nun bekanntermaßen nicht so, jedenfalls wenn man in einem Rechtsstaat lebt, dass man den Hebel umsetzt und morgen kommt keiner mehr. Im Übrigen wollen wir das auch gar nicht, denn wir brauchen sehr viele Fachkräfte, die hierher kommen. So, und das, was ich nur sagen will, ist, ich finde, es ist auch Aufgabe von verantwortungsvoller Politik, ein bisschen den Menschen zuzumuten, dass es so einfach nicht ist. Und meine These ist, dass die meisten Leute das auch verstehen. Denn jeder weiß, Eheprobleme löse ich auch nicht durch ein Wochenende im Luxushotel. Und ich löse auch nicht Probleme bei der Kindererziehung, indem ich einmal auf den Tisch haue. Das Leben ist schwierig. Und das ist die Lebenserfahrung jedes Einzelnen von uns. Die meisten wichtigen Dinge sind schwierig. So. Und das, deswegen finde ich...
Aber ist das ein Grund, warum es Hetze gibt im Netz, warum man so stark sofort emotional reagiert?
Also, ja, es gibt halt dieses Gefühl von es ist richtig oder falsch, wie Sie gesagt haben, Kriegstreiber oder Putin-Versteher, gegen Migration und für Migration. Ich meine jetzt nicht Sie, aber was für eine absurde Geschichte, für oder gegen Migration zu sein. Ich meine, das kann man.
Aber es gibt natürlich auch die Frage der Geduld, wie Sie gerade einfordern. Und wenn ich mir anschaue, das Flüchtlingsthema ist jetzt im Grunde 10 Jahre alt und aus den unterschiedlichsten Gründen noch ungelöst oder weitestgehend noch ungelöst.
30 Jahre, das ging nach der Wende los.
Ich habe jetzt mal die Merkel-Zäsur genommen. Das sind 10 Jahre und die Leute werden ungeduldig. Und jetzt bin ich noch mal in unserer Zunft. Und wir befeuern diese Ungeduld der Menschen, indem wir sagen, pass mal auf, am Montag diskutiert ihr über ein Thema, am Freitag möchten wir den Kompromiss auf der Fläche haben. Der muss abrufbar sein. Und die Leute, wenn sie das nicht spüren, nicht sehen, nicht merken, von uns in die Richtung gedrängt, sagen, das ist es nicht mehr mit dieser Politik. Damit komme ich nicht mehr zurück. Also wir reden natürlich immer sehr komplex, aber reden Sie mal mit den Leuten draußen und dann sind wir ganz schnell wieder bei unserem Friedrich Merz, der aus taktischen oder anderen Gründen gesagt hat, ich warte jetzt nicht länger, denn die Leute drückt dieses Thema derart, und das hat jetzt nichts mit Aschaffenburg oder mit Magdeburg nur zu tun. Das müssen wir vor der Wahl noch angehen und das kann ich durchaus verstehen. Und es wäre ja die einmalige Chance gewesen, wenn sie alle zusammengewirkt hätten, der AfD dieses Megathema zu entreißen. Es wäre die Chance gewesen.
Bei der Erpressung ist das doch nicht die Chance gewesen.
Ja, aber wo nichts am Ende drinsteht. Aber im Zustimmungsbegrenzungsgesetz steht ja am Ende nichts drin, das ernsthaft ein Problem löst. Das ist ein Symbol.
Natürlich. Ich würde gerne noch mal darüber sprechen, warum es so schwer ist, einander eigentlich zuzuhören. Und in der Annahme, dass der andere vielleicht auch Recht haben könnte, Herr Schröder. Was hat sich da Ihrer Meinung nach geändert? Oder hat sich was geändert in den letzten Jahren? Oder würden Sie sagen, das ist eigentlich schon immer so gewesen? Ich beharre auf meiner Meinung und nur jetzt, weil es Social Media gibt und all das, ist es irgendwie, wird es noch mal so ein bisschen extremer.
Na, ich glaube, in der Grundstruktur war das immer da. Also da müssen wir jetzt weder die Vergangenheit romantisieren und sagen, früher war alles besser. Sie haben die alten Haudegen, Wehner und Schmidt angesprochen. Also das war sicher in der Tendenz immer so, dass Menschen einfach das Gefühl haben, Recht haben zu wollen. Und das zeigt ja auch psychologische Forschung, dass sich Menschen mit anderen Menschen umgeben, die ihnen Recht geben und die sie einfach das glauben lassen und nicht zweifeln lassen. Also zunächst mal ist das was Menschliches. Was wir, glaube ich, aber schon in den vergangenen Jahren erleben, ist natürlich auch der Einfluss des Internets, von Social Media. Dafür muss man die Plattform gar nicht verteufeln, um festzustellen, dass sie einfach sehr viel mehr Sender ermöglicht haben. Mhm. Heute ist potenziell jeder Sender in jeder Richtung.
Das heißt, Sie das bei Ihren Programmen, wenn Sie auftreten, dass die Leute, die das nicht gut finden oder die kritisch sind oder die auf der anderen Seite dann Sie wahnsinnig feiern, dass das irgendwie, also wie merken Sie Ihre Reaktion auf Ihre Programme?
Also ich merke in den Programmen, dass die Leute schon sehr genau zuhören und dass es in der Mehrheit der Menschen ein ungeheures Bedürfnis gibt, Dinge zu verstehen. Und das ist jetzt eine Antithese zu allem, worüber wir heute Abend reden. Dass es eine ungeheure Neugier, auch eine große Ängstlichkeit bei Menschen gibt, aber auch den Wunsch, jemandem zu hören, der von Berufswegen mehr Zeit hat, sich über diese Fragen Gedanken zu machen als sie selbst. Und die deshalb nicht zwangsläufig dem, den sie hören, bestätigen wollen oder dass sie dem Recht geben wollen. Da sitzen nicht nur Leute bei mir im Publikum, die sagen, Schröder hat Recht, so ist es. Sondern das wäre auch gar nicht mein Ziel. Sondern mein Ziel ist, zu einem Thema einen Gedanken zu formulieren, nicht nur in der Pointe, aber auch, nicht nur im Witz, aber auch, sodass die Leute danach sagen, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Oder sich selbst weitere Fragen stellen.
Und die Leute, die ihre Witze nicht gut finden, wie äußern die sich anders?
Die gehen dann einfach. Oder manchmal, es wird auch laut und geht. Manchmal gehen sie leise, aber es wird auch gegangen. Ja, natürlich. Und also kein gutes Satireprogramm, ohne dass es jemand scheiße findet. Also das ist ja auch wichtig. Das ist ja auch...
Möchte ich gerne noch hinzufügen. Wir haben vorhin vom Thema Niveau der Debatten im Parlament gesprochen. Wenn ich mir Social Media angucke, wenn ich heute mit jungen Abgeordneten rede, in Berlin, anderswo, sage ich, hör mal zu, warum haust du nicht mal so richtig eine starke These raus, dass du auch wahrgenommen wirst? Kann ich nicht mehr tun, kann ich mir nicht mehr leisten. Ich werde, wenn ich das tue, sofort durch die sozialen Medien getrieben und das schmälert meine Chancen. Dann sage ich, du bist aber ein Feigling. Das musst du aushalten als Politiker, gerade als junger Politiker. Sagt er, nein, kann ich mir nicht leisten. Sagt jetzt natürlich eine ganze Menge auch über die Qualität unserer jungen Politikergeneration aus. Aber es ist ein ganz wesentliches Thema, sozusagen diese Kontrolle durch die sozialen Medien in dem, was ich sage und was ich lasse.
Ja, aber auf der anderen Seite wird doch gerade in den sozialen Medien wird ja sehr stark Negatives...
Eben deshalb. Ja. Er wird im Grunde in den sozialen Medien, in seinen Äußerungen im Grunde durch das Dorf getrieben.
Kontrolliert und bewertet.
Aber und gleichzeitig ist nach wie vor sogar schlechte Publicity besser als keine. Also ich meine, dieser Satz gilt trotzdem noch. Dieser Satz gilt trotzdem noch. Und dann gibt es natürlich ein bisschen, also auch die mediale Logik, je unwichtiger ein Mensch, eine Politiker, desto mehr muss er einen raushauen, damit er zitiert wird. So. Also das ist auch vielleicht nicht immer gut, aber
geschlechtsspezifische Resonanz hat. Ne? Also wir erleben, dass Frauen durch diesen Hass, durch diese Kommunikation, durch diese Kontrolle sich stärker aus dem öffentlichen Diskurs zurückziehen, dass sie seltener für Ämter zur Verfügung stehen. Also wir haben zum Beispiel in Deutschland bei gleicher Wahlbeteiligung von Männern und Frauen haben wir nur 13% Bürgermeister in Gesamtdeutschland. Ja. Wir haben einen Bundestag, der 33% Abgeordnete aus dem weiblichen Bereich hat. Wir werden einen nächsten Bundestag haben, der wieder an die 70er Jahre erinnert, weil durch die Stärke von CDU und AfD wird das möglicherweise unter 30% gehen. Und das sind auch Konsequenzen dessen, was Sie zu Recht aufgezeigt haben.
Wäre es denn wichtig, also müsste man in der Art, wie Debatten geführt werden, eben nicht nur im Parlament, sondern auf der Straße, in den sozialen Medien, wäre es wichtig, abzuholen? Oder muss man sagen, es ist schon in Ordnung, so wie
wir es machen? Ich meine, manches auf Social Media, was ja auch Journalisten erleben, also dass da irgendwie man mit den wüstesten Beschimpfungen, also neulich irgendwie, was war das, Judenfotze oder sowas. Ich meine, das ist, kriegt man dann auch und da denke ich mir halt, na gut, also das ist jetzt jedenfalls mal nicht kein konstruktiver Beitrag. Da würde ich auch immer sagen, da muss man dann sich gegen wehren. Ansonsten habe ich ja schon gesagt, ich finde eigentlich eine Art von Austeilen und auch einstecken wichtig. Und zwar, ich glaube auch, dass diese, also das, und das ist ein Problem bei vielen Frauen, das weiß ich, die dann, aber auch bei vielen Männern, also der neue, nicht jeder junge Mann hat darauf Lust. Ne? Das ist schon so eine Typsache, eine Geschlechtersache, aber auch eine Typsache. Will ich mich öffentlich beleidigen lassen oder nicht? Und natürlich die so eine Art von narzisstischer Störung haben, die überhaupt nichts mehr merken, die sind natürlich dann erfolgreicher, weil sie einfach so fast autistisch da durchgehen und gar nicht mitkriegen, was man sagt. Trotzdem würde ich sagen, im politischen Diskurs muss man auch, also da sind wir dann bei der Cancel Culture, ja, also nur weil man sagt, ich bin nicht deiner Meinung, ich finde das falsch, heißt es nicht, dass jemand gecancelt wird, ja. Also man kann auch mal sagen, man kann auch eine robuste Auseinandersetzung führen und das muss man dann auch aushalten, wenn man sich mit seinem Gesicht an einer Debatte beteiligt, finde ich, darf man auch nicht hinterher sich umdrehen und sagen, oh Gott, das ist aber alles.
Aber, es wird ja dann oft, viele Leute sagen dann, ja, man darf ja nicht mehr alles sagen, sonst werde ich direkt in eine Schublade gesteckt. All das.
Ich finde auch, das größere Problem ist, dass gerade in Debatten auf Social Media, die man jetzt auch nicht zu hoch hängen sollte, wer sich da reinbegibt, weiß, was da passiert. Aber was stattfindet, ist ein immer stärkeres Nicht-Wahrnehmen-Wollen von Zusammenhängen. Das heißt, man sucht gezielt nach dem einen Satz, egal in welchem Zusammenhang er steht, egal ob er richtig ist oder nicht, nimmt ihn raus und wendet ihn gegen denjenigen, der ihn gesagt hat. Und da muss man natürlich schon sagen, wenn wir nicht mehr bereit sind, Zusammenhänge zu verstehen, sondern nur noch in übelster Absicht dem anderen einen Satz entgegenschleudern, der ihn möglichst aus der Debatte jagen soll, und diese Situationen gibt es ja, dann verstehe ich, dass es sehr viele gibt, die sagen, sie wollen sich in öffentlichen Ämtern gar nicht mehr bewerben. Und das ist mittelfristig ein Riesenproblem. Wer soll den Job denn machen?
Ne? Ja, man sieht ja jetzt, wie Wahlkämpfer der CDU zum Beispiel angegriffen werden nach diesem Freitag. Also wie kann man dagegen steuern? Was wäre eine gute Art, abzurüsten sozusagen? Man
braucht, glaube ich, so dritte Orte, wo Austausche stattfinden, die ein Stück weit andere Narrative, andere Formen der Anerkennung. Aber es geht ja um Anerkennung in diesen ganzen Diskursen. Wobei ich den Eindruck habe, jetzt diese polarisierte, emotionale Diffamierung, die hatten wir immer gehabt. Die neue Qualität, die unsere liberale Demokratie enorm unter Druck setzt, ist die Ablehnung von Fakten, die Verschwörungstheorien, die Negierung von Zusammenhängen und das einfache Behaupten, ohne Gegenargumente zuzulassen.
Und dann noch ein Einfluss von außen natürlich gerade.
Und das sind wir ja bei der AfD, die das wirklich zur Perfektion getrieben hat. Wenn man die Interviews und Debatten mit Frau Weidel sieht, das ist ein Angriff auf die liberale Art, wie wir uns versuchen zu verständigen, um Kompromisse herzustellen, um einen Konsens zu entwickeln. Und wenn ich nicht mehr auf Fakten und Zusammenhänge rekurrieren kann, sondern einfach irgendwas behaupte, dann haben wir eine grundsätzliche Infragestellung unserer Diskursordnung.
Ja. Man muss Darf ich ganz kurz? Und da muss man sagen, da ist auch Friedrich Merz mittlerweile voll drin. Und das, finde ich, geht nicht. Es kann nicht sein, dass Merz von Gruppenvergewaltigungen aus dem Asylmilieu, täglichen Gruppenvergewaltigungen spricht, die in keiner Kriminalstatistik nachweisbar sind. Es war einfach erfunden. Und man kann nicht anfangen, als demokratischer Politiker, der sich absetzen möchte von Extremisten, hoffentlich anfangen, genau solche Narrative zu streuen, wenn sie nicht mit Fakten unterlegt sind.
Einspruch, euer Ehren. Ich meine, dass sich Friedrich Merz absetzen möchte und sich absetzt in großer Deutlichkeit von der AfD, das hat er jetzt ja auch zum Ende dieser Debatte noch mal in einer unglaublichen Klarheit zu Protokoll gegeben. Für jeden nachlesbar, für jeden nachhörbar, für jeden nachsehbar. Also das muss man schon sagen.
Aber dann darf ich nicht so reden. Nein, dann muss ich das auf anderer Ebene zeigen.
Ja. Aber das ist doch der Fehler seiner Strategie. Er kopiert ja die AfD sowohl inhaltlich wie emotional, aber mit dem Ziel, die AfD klein zu machen. Mhm. Nur wir haben ja mittlerweile Erfahrungen, wie die Kopie der AfD, wie
Herr
die Kopie rechtsextremer Postulate
endet. Warum ist es denn eine Kopie zu sagen, hier haben wir ein Problem? Ein Migrationsproblem,
ein Problem, das sprechen spricht.
Wir an und das machen wir jetzt zum
dann
Thema.
Ist auch kein Thema.
Und
kein
wenn
Problem.
Da zufällig dann auch die AfD mit dabei ist, was ja von ihm natürlich kalkuliert werden kann.
Da kommen sie nicht zusammen, das ist klar.
Dann ist es eben
ich würde ganz gerne mal auf diesen Einfluss von außen schauen. Also wir haben das jetzt gesehen durch Elon Musk und Alice Weidel jetzt unterstützt und die AfD und also inwieweit und natürlich auch russische Trolle, alles, all das. Also welche Rolle spielt das, Frau Wobrowski, und wie sehr bestimmt das unsere Debatten auch hier?
Ja, ich denke manchmal darüber nach, wie sehr bestimmt das eigentlich unseren Beruf als Journalisten. Mhm. Also ne, unser eben früheres Verständnis von Gatekeepern, ja, also wir bestimmen, worüber diskutiert wird, das ist ja schon lange vorbei, aber es ist jetzt in einer Art und Weise vorbei, dass ich... wir hatten neulich eine Diskussion darüber, soll man über Musk und Weidel dieses Duell berichten? So. Mhm. Und dann war das Argument derjenigen, die gesagt haben, machen wir nicht, weil das ja dann eine wahnsinnige weitere Verbreitung hat. Wo ich denke, so bei allem Respekt für unseren Verteiler, der auch groß ist. Ja? Also es ist halt am Ende für die Verbreitung in der Welt vergleichsweise egal. Und das ist schon so, dass dann die Frage ist, was bleibt eigentlich für die Medien? Sind wir dann die Fact-Checker? Die sagen, wie es richtig ist. Da haben wir aber natürlich auch in Teilen der Bevölkerung die Glaubwürdigkeit längst verloren.
Also ich gerade sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird immer dann angegriffen als linksgrün versifft.
Ich war ja lange bei der FAZ, da war früher immer, dann erzählten die älteren Kollegen, wie immer im Spätdienst man angerufen wurde von Leuten, die am Küchentisch saßen und sich gestritten haben. Und dann haben sie bei der FAZ angerufen, um zu fragen, wie es denn wirklich ist. Also quasi die Institution der Wahrheit.
Ja.
So, das ist einfach, wir
long
haben
time
eine...
Ago.
Long time ago. Es hat sich so verändert, also jetzt auch etablierte Medienhäuser, selbst die konservativ sind und sind ja Teil der Lügenpresse.
Ja, und ist das auch ein Punkt, Herr Schröder, dass sozusagen der Grundkonsens über Politik und Medien, dass das erstmal in Ordnung ist und unser demokratisches System, dass der nicht mehr so besteht? Dass man die Medien halt eben als Teil dieses Spiels und dass die Politiker irgendwie alle in einen Topf geworfen werden. Also ist das auch, führt das dazu, dass man sich, ja, dass man eben keine sachlichen Auseinandersetzungen mehr führen kann?
Naja, wenn ich jedem und sofort Absichten unterstelle, dann komme ich natürlich nicht sehr weit. Also wenn ich immer nur glaube, dieses Medium hat diese Absicht, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat diese Absicht oder Table Media hat jene Absicht, was auch immer, das ist ja keine Voraussetzung. Und ich glaube, die eigentliche Dramatik hinter all diesen Themen ist ja, das ist offensichtlich eine gewisse Gruppe und das ist ja nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern ein internationales, eine größer werdende Gruppe gibt, die mit den Legitimationsverfahren der Demokratie ein Problem hat und darauf keine Lust mehr hat. Und daher kommt diese Sehnsucht nach der Entschlossenheit, die an Donald Trump dann symbolisiert. Daher kommt der Wunsch nach einem, der mal alles niederreißt, Disruption, Elon Musk, so, der räumt mal auf. Dass das mutmaßlich eher in die Katastrophe führt, als in einen besseren demokratischen Staat, scheint unzweifelhaft. Aber das ist, glaube ich, ein Grundproblem. Und da wir diese Masse an Leuten haben, die offensichtlich mit der gesamten Struktur ein Problem haben, haben wir natürlich auch viele Menschen, die dann sagen, ja, die Medien berichten, die Medien tun die Politiker Lügen. Aber mit vielen Aktionen sorgen natürlich Politiker, und da zählt dieser Entschließungsantrag leider auch dazu, damit bestätigt die Politik ja, dass es genau so läuft. Mhm. Also man macht Riesenwirbel um etwas, was keine Konsequenz hat.
Mhm. Ja, wobei ich natürlich schon sagen muss, eine Masse von Leuten, die jetzt sagen, die Medien in Deutschland sind irgendwo under average, die kenne ich nicht. Wenn Sie sich Umfragen anschauen, sind die Leute sehr differenziert in ihrer Analyse, sagen öffentlich-rechtliche Leitmedien, Regionalpresse ist insgesamt gut. Wir informieren uns gern darin und darüber. Also das ist überhaupt keine Frage. Und ich würde mal sagen, ähnliche Untersuchungen gibt es auch für die Politik. Mir widerstrebt es einfach, diesen dunklen Ton in die Diskussion zu bringen. Ich finde, er ist nicht gerechtfertigt. Und auch eine Debatte, wie wir sie jetzt vor einer Woche geführt haben, ist kein düsteres Ereignis, sondern gehört zur Demokratie und hat den Wahlkampf wieder in ein Tempo gebracht.
Führt aber dazu, dass Wahlkämpfe angegriffen werden zum Beispiel. Das ist doch eine Geschichte, wo man sagt, das ist schon nicht gut. Da sind Grenzen überschritten. Ja. Da würde ich auch gerne mal, ich würde noch gerne auf die roten Linien schauen, Herr Schröder. Wo sehen Sie sozusagen, wenn man sagt, man braucht Debatte, man braucht Auseinandersetzungen, aber überschreiten wir gerade rote Linien, indem Menschen persönlich verächtlich gemacht werden, all das?
Die Gefahr ist ziemlich groß, aber wir müssen uns hier darüber verständigen, wie wir das vermeiden können. Und das Paradoxe ist ja, man hat ein Fairnessabkommen zum Beispiel zwischen den Parteien abgeschlossen und hat dann auf einmal eine Polarisierung, die jenseits dieses Fairnessabkommens sich bewegt. Dann ist ja die Frage von roten Linien nicht nur, wie höflich man miteinander umgeht, sondern wie weit man die Verfassung und die Grundlagen, wie wir einen Kompromiss herstellen können, achtet oder außer Kraft setzt. Und da muss man ganz eindeutig sagen, dass Herr Merz mit seinem Vorgehen hier eine rote Linie überschritten hat, indem er angedeutet hat, wie eine präsidialdemokratische Vorgehensweise aussieht. Und wir müssen ja genau das Gegenteil tun. Wir müssen überlegen, wie wir diese schwierigen Konfliktlagen zu verhandlungsfähigen Konfliktlagen entwickeln. Und da haben Sie ja vollkommen recht. Sie sagen ja zu Recht, dass in der Gesellschaft ist diese Polarität gar nicht so stark vorhanden. Aber wir haben Polarisierungsunternehmer, die vorhandene Ressentiments, die vorhandene Vorbehalte so aufnehmen, dass sie am Ende als unversöhnliche Konfliktmasse gegeneinander stehen.
Ich würde gerne, wenn ich darf, ganz kurz, Herr Gottlieb, Ihr Argument einmal kurz gegen Sie selbst wenden. Ich stimme Ihnen zu. Also ich wollte so düster gar nicht klingen. Sie haben völlig recht. Es gibt natürlich eine große Masse an Leuten, die genau die Zustimmung zu Medien angibt, die sie gerade, und auch an die Politik angibt, die sie gerade beschreiben. Also wenn wir mal von diesem 80-20-Verhältnis jetzt mal ein bisschen pauschal ausgehen. Ja. Aber wenn es so ist, wie Sie sagen, dann gibt es doch für einen Friedrich Merz erst recht keinen Grund, der AfD die Argumente zu nehmen. Denn dann sind es ja nur die 20% und die 80% sind vernünftig. Dann muss man doch gar nicht so eine Aktion machen und diesen Tag so nutzen.
Da sind Sie unterschiedlicher Meinung, das ist völlig klar geworden. Aber auch nochmal an den Kabarettisten die Frage, also weil Sie leben ja von Überspitzung, Übertreibung, und gibt es da Punkte, wo Sie sozusagen eine Beißhemmung haben, wo Sie sagen, ja, das ist mal eine rote Linie bei Themen, oder?
Ja, der Versuch ist natürlich immer, keine Gags zu machen auf Kosten von Menschen, die es nicht verdient haben. Also nicht nach unten treten.
Wer entscheidet, wer es verdient hat?
Ja, da sind wir genau bei. Genau. Da sind wir, genau. Der Verschwörungsmystiker sagt, die Geldgeber, der ihn schickt, die Öffentlich-Rechtlichen. Nein, das ist dann. Und da sind wir natürlich sofort im Bereich des Geschmacklichen. Das entscheidet jeder Künstler für sich. Ne? Und wenn man eine gute Begründung dafür hat, kann man jeden Witz machen. Ich persönlich versuche, den Themen auf Augenhöhe zu begegnen. Das heißt, ich versuche mich nicht lustig zu machen über Menschen, die ohnehin am Boden liegen, keine Chance mehr haben, Opfer geworden sind oder sowas. Das ist jetzt aber mein persönlicher Zugang. Da habe ich sicher, kann man mir sicher auch nachweisen, dass ich das nicht immer eingehalten habe. Das will ich gern zugestehen. Aber das ist dann letztlich, ist natürlich gerade in der Kunst ganz viel Geschmacksfrage und ganz viel eine Frage des Stils und eine Frage des Künstlers, wie er das für sich verwendet.
Mhm. Frau Bobrowski, was erwarten Sie jetzt noch von den letzten 200 Wochen vom Wahlkampf? Wird das noch schärfer gehen? Wird es vielleicht auch nochmal der Versuch geben? Es gibt ja in dieser Migrationsdebatte nochmal die Idee, ob man doch noch irgendwie zusammenkommt.
Also, das scheint ja nicht zu klappen. Nee. Also da müsste es ja an diesem Freitag eine Innenausschusssitzung geben, und die gibt es nicht. So, also ich glaube, Friedrich Merz hat sich schon auch ein bisschen erschreckt über sich selbst. Ja, also nachdem er dann erst dieses, ich gucke nicht rechts und nicht links, sondern nur geradeaus, und eine Woche drauf Ich bedauere, dass es zu diesem Ergebnis gekommen ist. Und jetzt hat er am Wochenende die Brandmauer ja wirklich zementiert und von beiden Seiten nochmal Mörtel gegengeklatscht, damit das also völlig so fast AKK-mäßig keine gemeinsames Kaffeekränzchen. So, das heißt, ich glaube, an der Stelle wird es jetzt ruhig. Ansonsten, dass man natürlich diese Profilierung noch, wer will was, da noch vorangeht, das ist, glaube ich, einfach die zwei Wochen vor der Wahl sind die alle in Townhalls und so weiter. Also, dass jeder versucht, sein Profil deutlich zu machen.
Das wird schon so sein.
Genau. Aber der Wahlkampf ist spannend geworden. Das ist doch etwas Fantastisches.
Wir sind am Ende dieser Diskussion. Vielen Dank, Herr Schröder, Herr Gottlieb, Herr Schröder und Frau Bobrowski. Morgen reden wir mal wieder über Herrn Trump. Dann reden wir nämlich in Fragen, wir Gaza, Grönland und Panama. Trumps Pläne halten die Welt in Atem. Darüber diskutieren wir morgen. Und jetzt geht's weiter mit Phoenix der Tag mit Konstanze Abratzky. Schönen Abend Ihnen bei Phoenix. Tschüss.